Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
In der Nähe von Salzburg, in Golling an der Salzach, lebt und arbeitet der Martin Rehrl. Und wenn ich arbeiten sage, meine ich, er baut Skulpturen aus Metall und mir fällt kein besseres Adjektiv für diese Dinge ein als dramatisch. Und ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, irgendwelche anderen Skulpturen in meinem Leben schon mal dramatisch genannt zu haben, außer vielleicht die Sachen von Klaas Oldenburg, aber der hat was ganz anderes gemacht. Hallo Martin.
Servus. Ja.
Ja, Oldenburg hat große Zahnpastatuben und sowas gemacht. Was machst du für Skulpturen?
Meine Skulpturen gehen eigentlich in verschiedene Bereiche. Wie du schon richtig erwähnt hast, habe ich den Drang zum Großen oder zum Überdimensionalen. Und das hat sich in meine Skulpturen die letzten Jahre sehr stark widergespiegelt. Und ja, so entstehen Skulpturen aus dem, also es bestehen alle Skulpturen aus Metall. Mhm. Im tierischen Bereich oder so, der Nachbau von organischen Lebewesen hat angefangen und mit den letzten Jahren ist abstrakter geworden, größer geworden und ja.
Das heißt, du hast Tiere und Menschen sozusagen bildhauerst du?
Ja, es hat eigentlich damit begonnen, dass ich Hirschköpfe nachgebaut habe. Also das war irgendwie so, wie ich nochmal in der HTL-Zeit war, habe ich ja daheim in der Werkstatt ein bisschen herumprobiert und war schon immer sehr, sehr handwerklich ja, geschickt und motiviert. Und so habe ich dann aus 8 mm dicke Stäbe, was beim Betonieren als Bewehrung verwendet werden.
Ach, diese gedrehten? Diese?
Ja.
Ah ja, okay.
Aus dieser Sachen bestehen meine Skulpturen.
Ausschließlich daraus?
Ja, wenn es aus Stahl haben, schon. Aus Edelstahl ist der Stab halt aus Edelstahl. Mhm. Und ja, so habe ich dann Stab für Stab gebogen und irgendwann ist dann der erste Hirschkopf entstanden und ich bin drauf gekommen, dass da irgendwas da ist, was cool ist und wo ich ein bisschen Talent habe und so hat sie sich dann ausgebaut.
Der Hirschkopf war wie groß?
Der war eigentlich so lebensgroß, also wie ein lebensgroßer Hirsch. Das ist ungefähr, wenn er am Boden steht, so ein Meter, 1,10 Meter. Also nicht sehr groß, aber ja.
Und jetzt sagst du, über die Jahre sind die Dinger immer größer geworden. Wie lange machst du das jetzt?
Der allererste war, ich glaube 2014, 15, sowas, weil ich war um die 17 Jahre, denke. Also weil der allererste Kopf war ja für meine damalige Freundin eigentlich als Weihnachtsgeschenk gedacht, weil, wie eh schon erwähnt, ich war Schüler und natürlich aus Geldnot und Geiz wollte ich jetzt Weihnachten nichts kaufen und habe gedacht, selbstgemacht zieht immer und so ist dann der erste Hirschkopf entstanden.
So hat das angefangen, aber wo hast du denn das Werkzeug hergehabt, um das zu bauen? Ich meine, andere Kinder verschenken Gutscheine.
Ja, das Coole ist, also mein Bruder hat eine Firma und mein Vater, da haben wir ein bisschen eine Werkstatt und ich brauche ja nicht viel. Also ich habe Metallstäbe, was wir daheim gehabt haben, und über einen Schraubstock gebogen und mit dem Schweißgerät zusammengeschweißen. Und ja, so ist das Ganze entstanden.
Das mit dem Schweißen, also wenn du einen Hohlkörper machst, schweißt du einfach praktisch dessen Außenwand oder dessen Wand aus einzelnen Metallstäben zusammen, die du einfach nebeneinander packst.
Ja, also ich baue eigentlich nur die Außenstruktur. Ja. Also innen ist jede Skulptur hohl und ja, eigentlich im Gegensatz zu einem Bildhauer, der was ja aus einem großen Block, jetzt zum Beispiel aus Holz, die Skulptur raushaut, ist bei mir jetzt, wenn ich denn einen Stab biege und an der nächsten dazu hefte, nachher ist die fertige Form schon da.
Das heißt, du hast nicht irgendwie ein Positiv, um das du die Stäbe sozusagen herumklebst, sondern du arbeitest komplett freistehend.
Ja, Also,
was, ja. Was machst du, wenn du dich, also woher weißt du, welcher Stab wohin muss? Hast du vorher einen detaillierten Plan oder arbeitest du einfach drauf los? Ich meine, man muss das mal sagen, also ich gucke gerade auf ein Bild einer Skulptur von dir. Das sind zwei Hände, die einander halten, also nur so, also zwei einander an den Handgelenken haltenden Hände, so, ja. Also freundschaftsartig, nicht? Aufrecht stehend. Mhm. Wie hoch ist das Ding?
8 Meter? 9 Meter.
Wie viel?
9 Meter.
9 Meter. So. Mhm. Das hast du ja irgendwann mal gebaut. Hast du da einen detaillierten Plan gemacht oder hast du einfach angefangen, drauf loszuschweißen? So, und wenn dann der eine Stab nicht ganz gepasst hat, hast du ihn wieder abgeflext?
Nee, also bei der Skulptur, was du jetzt dann sagst, das ist namens Unitatis. Das ist jetzt nicht irgendein Projekt. Also, das war ein Riesenprojekt. Das sind ca. 1500 Arbeitsstunden in der Skulptur und Materialkosten mit aktuellen Preisen von ca. 100.000 Euro. Also das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Da ist auch nicht nur diese Skulptur entstanden, da ist auch über dieses Projekt ein 90-Minuten-Film gedreht worden und diese Skulptur wird mit nächstem Jahr Juni auf eine 10-jährige Weltreise gehen.
Also das ist ein Wer hat das beauftragt? Oder hast du es selbst gemacht, weil du genug Kohle?
Nein, so gut geht es als Künstler leider noch nicht. Nein, das war, diese Skulptur ist, oder dieses Gesamtprojekt, wie du schon erwähnt hast, das sind zwei Hände, eine hält die andere oder eine hilft der anderen, ist für mich die sehr, sehr einfache und simple Symbolik dafür, dass einfach Zusammenhalt wichtig ist und dass man einfach zusammen stärker ist als wir alleine. Und das war irgendwie so mein Gedanke, wie, also das Projekt ist letztes Jahr, April, Mai 2020 geboren worden. Und für mich war es wichtig, dass an 2020 oder mittlerweile leider auch 2021 und 2022 noch auch noch nicht die Jahre der Corona-Krise hand, sondern dass man sich in Zukunft daran erinnert, dass das überwunden werden hat können, weil man zusammengeholfen hat.
Ja.
Und so ist diese Idee für dieses Monument entstanden. Ein guter Freund von mir ist Filmregisseur. Er hat gesagt, er will einen Film drehen, was Kunst in Krisenzeiten macht und wie wichtig Kunst in Krisenzeiten ist und das von ganz verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Also da sind im Film sind Künstler, die wie ich zum Beispiel Skulpturen bauen, oder da bin ja ich der Einzige. Es sind große Persönlichkeiten wie der Rolando Verson oder die Frau Rabelstadler, was in Salzburg zumindest eine große Persönlichkeit ist. Aber ganz unbekannte Künstler und da von den verschiedenen Punkten eben, wie diese Künstler in schweren Zeiten leben und schaffen. Und der Hauptprokurist vom Film war eben ich und die Entstehung dieser Skulptur. Und wie ich eh schon erwähnt, es waren ca. 1500 Arbeitsstunden. Das Filmteam hat mich wöchentlich besucht und hat halt von Anfang bis zum Schluss jeden Schritt mitgefilmt und aufgezeichnet und das dann im Film verarbeitet. Und ja, so der Film heißt Salzburg, eine Kunstgeschichte. Es ist online zum Streamen, da kann man sich dann ein bisschen besser vorstellen, um was bei dem Projekt gegangen ist, weil ich hab, also diese Skulptur ist einfach wirklich groß und
es ist, ja.
Du kannst dir vorstellen, dass, also, da hat man dann auch die dementsprechende Halle braucht. Und ja, aber
hätte ich jetzt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo baut man? Also das hast du schon drinnen gebaut, nicht draußen.
Ja.
Okay. Nein, wer sich angucken will, hornbach.de/macher, da gibt es auch ein Video zu Martin und natürlich auch einen Link zu deiner Webseite. Ja.
Da ist die Skulptur auch drinnen in dem Video.
Was wiegt dieses Ding?
Um die 7,5 Tonnen, sowas.
Und damit dann auf Weltreise?
Ja, ja, das ist eigentlich das weniger ein Problem. Also es ist immer, wenn ich so erzähle, ja, und diese Skulptur wird auf Weltreise gehen und jeder, boah, ja, wie und wie transportierst du das? Und der Transport und so, das sind ungefähr 1,5 bis 2% von der Challenge, dass diese Skulptur auf Weltreise geht.
Ich hätte jetzt gerne die nächsten 98% erklärt.
Ja, es ist Im Film wird es ganz gut erklärt, weil eigentlich die Grundidee war ja von mir, dass diese Skulptur Salzburg zur Verfügung gestellt wird, weil ich komme aus Salzburg und ich wollte dort zukünftigen Generationen irgendwie was mitgeben und einfach, dass jeder das Zeichen des Zusammenhalts irgendwann sieht und man dann in 400 Jahren, in 80 Jahren irgendwie eine Volksschulklasse nach Salzburg kommt und dann haben da die 8-jährigen Buben und die dann haben die mehr als Blödsinn im Kopf und dann sagt die Lehrerin, so, vor 80 Jahren war der Künstler, der was genauso ein Rotzpippen war, wie er ist, und der hat die Skulptur erschaffen. Und so kann ich den Leuten dann irgendwas mitgeben. Und das war eigentlich meine Grundidee, dass das für Salzburg ist.
Was hat Salzburg dazu gesagt?
Salzburg war leider überhaupt nicht erfreut damit.
Was?
Das war schockierend. Im Nachhinein bin ich froh über das Ganze, weil Salzburg hat ja die Festspiele und ein sehr elitäres Kunstniveau. Und wir haben das Ganze vorgeschlagen und es gibt so Kunstbeiräte in Salzburg und wir waren, also der Bürgermeister und der Landeshauptmann haben uns empfohlen und waren für dieses Projekt und haben sich natürlich gefreut, dass wir das zur Verfügung stellen. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückkommen, weil zur Verfügung stellen, das hat alles finanziert gehört.
Ja.
Meine Materialkosten, was zum Glück vor 2 Jahren noch die Hälfte waren, wie was jetzt dann ist. Und der Film hat natürlich auch einen Haufen Fixkosten. Und wir haben einen Unternehmer gefunden, der Gründer der Firma Biogena, der was kurzerhand in einer Mail beantwortet hat, er taugt das und er will alles finanzieren.
Geil.
Und hat dann alle Fixkosten übernommen, weil er gesagt hat, wann ich damals 22 und der Filmregisseur 23 sowas vorhaben und sowas umsetzen wollen, nachher muss das einfach gefördert werden. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und ja, dann ist die Skulptur irgendwann so gut wie fertig gewesen. Ja, ungefähr 80% fertig gewesen. Und wir haben in Salzburg angefragt, weil für mich war es eigentlich ziemlich klar, dass Salzburg sagen wird, ja,
klar.
Ist cool, natürlich.
Ja, ist cool, da ist Platz. Ja,
ja, und dann war eben dieser besagte Termin mit dem Kunstbeirat und dieser Beirat hat mir eben empfohlen, ich sollte das ganze Teil einschmelzen und ich bin kein Künstler und da ist keine künstlerische Qualität dahinter und sie werden sich auf Biegen und Brechen dagegen wehren, dass das jemals in Salzburg aufgestellt wird.
Da ist keine künstlerische Qualität dahinter. Haben die denn dazu gesagt, nach welchen Maßstäben sie künstlerische Qualität bemessen? Also haben die irgendwie so eine Tabelle, wo sie nachgucken können?
Nein, nicht wirklich. Das
heißt, es ist deren Geschmack gewesen, der darüber
geht. Ja, es ist eigentlich nur immer irgendwie. Oder ich stelle mir nur immer ein bisschen die Frage, wie das dieser Beirat das so sagen hat können, weil ich weiß nicht, wenn ich erwachsen bin und ein 22-jähriger Künstler kommt zu mir und schlägt mir sowas vor und sagt, er will 1500 Arbeitsstunden seiner Leistung der Stadt schenken und hat dann dieses Werk im Koffer, das Bild vom Werk im Koffer und dann sagt man, schmilzt das Teil ein, weil du kein Künstler bist und
weil du kein Künstler bist oder weil das keine Kunst ist?
Beides, also das ist also den Wortlaut war irgendwie, dass halt hinter meinem Schaffen und speziell hinter diesem Werk keine künstlerische Qualität steckt. Und ja, das war zu dieser Zeit sehr, sehr hart, weil ich war da auf so einem absoluten Energieminimum, weil die Arbeit habe ich sehr unterschätzt. Ich habe 7 Tage die Woche Vollgas gearbeitet. Und dann wird da gesagt, dass du kein Künstler bist und dass du einfach, ja, das ein Blödsinn ist, was du da machst. Ja, war zu der Zeit hart, aber natürlich, wir haben uns auf keinen Fall unterkriegen lassen und haben dann weiter überlegt und so ist die Idee der Weltreise geboren, weil wenn Salzburg das nicht will, dann hat es auch nicht wirklich verdient und dann eben wie der Film dann soweit fertig war, haben wir natürlich Möglichkeiten gesucht, um einen Film auszustrahlen und haben dann mit dem ORF Salzburg Gespräche geführt und der damalige Landesdirektor, der Herr Takacs, war komplett begeistert vom Film und von der Skulptur und war empört, dass Salzburg so reagiert hat.
Gut. Ich dachte, ich wäre der Einzige, also mir kann es ja egal sein, ich bin nicht mal Österreicher, geschweige denn Salzburger und ich bin schon empört. Ja.
Es gibt eigentlich keinen, dem was ich die Geschichte erzähle und der was nicht sagt, sag mal, was läuft da, das gibt es nicht. Aber ja, im Nachhinein bin ich froh darüber, dass es so gelaufen ist. Und auf jeden Fall, der Herr Takacs hat dann gesagt, ja, wir machen es, der Film wird im ORF2 ausgestrahlt mit, ich glaube, wir haben damals um die 200.000 Fernsehzuseher gehabt und haben einige Beiträge im ORF gekriegt, österreichweit. Und die Skulptur ist gestattet worden für ein Jahr im ORF Salzburg Landesstudio aufzustellen. Das ist sehr cool geworden, weil das ist kein Grund der Stadt und des Landes. Somit haben die Kunstbeiräte nichts mehr zu melden gehabt und der ORF ist mitten in Salzburg. Und so ist dann doch gelungen, Unitatis für ein Jahr dort aufzustellen. Und
warum denn nur für ein Jahr?
Weil die Weltreise dann startet.
Ach so, okay.
Ja, es ist mit heuer, wann war es? Anfang Juli ist enthüllt worden und nächstes Jahr Mitte Juni startet die Reise.
Und gibt es da noch schon ein Ziel? Also gibt es einen endgültigen Standort?
Einen endgültigen Standort gibt es noch nicht. Also die ersten zwei Standorte, was jetzt kommen werden, 2022 und 2023. 22 ist fixiert, 23 ist in sehr fortgeschrittenen Gesprächen. Und ja, aber ich erzähle noch nicht, wo es hinkommt.
Ich wollte gerade fragen, ob es auch mal nach Berlin kommt. Eher nicht.
Kann ich noch nichts sagen. Okay. Kann ich noch nichts sagen.
Also kamen wir darauf, weil ich gefragt hatte, wie baust du so ein Ding? Also du biegst die Stäbe, du schweißt die aneinander und du musst dir eine Vorstellung davon haben, welcher Stab an welche Stelle kommt. Machst du dir da vorher einen Plan?
Nicht wirklich. Ich habe von die meisten Skulpturen, weil es immer entweder sie sind Auftragsarbeiten oder Eigenkreationen. Bei Auftragsarbeiten gibt es immer eine Skizze, wie die Skulptur ungefähr aussehen wird. Aber die ist weniger für mich, sondern eher für einen Kunden, dass er nicht irgendwas bestellen muss, wo er keine Ahnung hat, wie es wird. Ich persönlich lege dann die Skizzen beim Erschaffen wieder weg, weil ich habe es irgendwie im Kopf drinnen, die Skulptur, wie es ausschauen wird. Und dann beginne ich mit dem ersten Stab und ja, arbeite mir dann Stab für Stab bis zum Ziel.
Und wenn du den falschen hingeschweißt hast?
Passiert zum Glück nicht sehr oft, weil natürlich man kann alles wieder zerschneiden und neu machen, aber das ist mit sehr viel Arbeit verbunden und ja, das ist dann immer nicht sehr cool, wenn man irgendwie dann im Nachhinein draufkommt, die Proportion passt dort überhaupt nicht und du hast jetzt an 50 Stunden für die Fisch gearbeitet. Ist nie sehr cool.
1500 Stunden hat Unitatis gebraucht. Das ist ein Jahr, in dem du nichts anderes getan hast, oder?
Ja, also ein Jahr für einen normalen, aber ich habe das in einem halben Jahr gemacht.
Jetzt hier Banana for Scale, also das Jahr hat 8760 Stunden, nur damit sich jeder und jede vorstellen kann, was das heißt, 1500 Stunden in einem halben Jahr zu arbeiten. Du hast wirklich nichts anderes gemacht als Unitatis und schlafen, oder?
Ein normaler Angestellter hat, ich glaube, zwischen 1600 und 1700 Arbeitsstunden in einem Jahr.
Ja.
Und ja, bei mir war es halt die 1500 Stunden in einem halben Jahr. Und zu Beginn habe ich sogar noch nebenbei bei einer Firma gearbeitet. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass täglich von 7 in der Früh bis 11, 12 in der Nacht, 7 Tage die Woche nicht zielführend ist.
Ja.
Und ja.
Wie nebenbei bei einer Firma gearbeitet? Warum?
Ja, ganz anfangs, also es ist natürlich immer finanziell schwierig, weil.
Ach, du kannst von deiner Arbeit nicht leben?
Jetzt schon.
Okay.
Also das seit, ja, eigentlich zu Beginn dieser Skulptur habe ich noch geschaut, dass ich mir ein bisschen einen Polster aufbaue und da war halt dann irgendwie der Schritt, ja, ich muss mich hauptberuflich selbstständig machen, weil sonst geht es einfach nicht mehr und nein, es passt jetzt sehr gut. Also, ja, und so habe ich dann eigentlich über den Sommer sehr, sehr viel gearbeitet.
Das hätten wir auch sonst machen sollen, ne?
Ja, es war eigentlich da für mich sehr gut, dass Lockdowns und so weiter waren, weil, ja.
Da kommt man nicht auf dumme Gedanken, genau.
Richtig. Dann ist halt nicht am Wochenende das Ausgehen und am Sonntag blau sein, sondern da wird in der Werkstatt gestanden.
Wie viele Skulpturen hast du über die Jahre geschaffen?
Um die 15 circa.
Und wie ist da so das Verhältnis von Auftragsarbeiten und Eigenkreation?
Es war eigentlich die letzten Jahre eher Eigenkreationen, welche ich dann, also die letzten Jahre war es eigentlich immer eher ausgeglichen. Auftragsarbeiten und Eigenkreationen, die Eigenkreationen halt zum Glück immer relativ gut verkaufen können, die meisten. Und jetzt zur Zeit habe ich sehr viele Aufträge, bin ich bis nächstes Jahr circa Mai komplett ausgelastet und dann will ich wieder Eigenkreationen erschaffen. Und ja, es finde ich immer ganz cool, dass das ein bisschen sehr mittel ist. Und bei meinen Auftragsarbeiten, also ich bin wirklich, wirklich zufrieden und sehr glücklich mit meinen Kunden, weil mir immer sehr, sehr viel Freiraum gelassen wird. Also bei den meisten Kunden ist ich lerne die kennen und die wissen, sie wollen dann dort und da eine Skulptur haben oder manche wissen auch noch nicht, dass sie eine Skulptur haben wollen.
Wie?
Und dann...
Die sagen einfach nur, lass mal quatschen, vielleicht bist du ein lustiger Typ und du verkaufst denen dann eine Skulptur, von der sie nicht wussten, dass sie eine haben wollen?
Ja, tatsächlich auch. Also ich habe eins meiner... war damals eines meiner größten Werke beim Fortgehen irgendwo verkauft. Also beim Fortgehen mit irgendwelchen Leuten geredet und vorgestellt worden und so kommt man halt dann zusammen und irgendwann hat man dann einen großen Auftrag. Und ja, so entstehen halt die Skulpturen, weil die Kunden wissen selber nicht genau, was sie haben wollen. Sie wissen, in welche Richtung das gehen sollte und die lernen dann diese Person kennen, red mit dieser Person. Und dann weiß man, wie tickt der Mensch, was will der? Und so liefert die dann meistens zwei Entwürfe, wo ich weiß, der eine wird's. Und bis jetzt hat das eigentlich immer relativ gut hingehört.
Und wo stehen deine Sachen? Kann ich mir die auch angucken? Oder stehen die bei irgendwelchen, weiß ich nicht, in den Gärten irgendwelcher Fabrikantenvillen, weil diese Leute genug Grundstück haben, um...
Verschieden. Also es sind manche Skulpturen haben wirklich für Private in den Garten rein. Andere haben, also die meisten haben für Privatpersonen, aber die meisten Skulpturen sieht man eigentlich. Also wie zum Beispiel, wo jetzt im Frühjahr dann wieder eine weitere Arbeit kommt, da hat der Kunde den schweigenden König Taket Enim Rex gekauft. Der steht in einem großen Schloss, also der hat ja ein Schloss in Oberösterreich gekauft und da ist inmitten vom Schloss ein riesen Stiegenhaus und dort steht dieser König. Das Schloss ist öffentlich zugänglich und da kommt jetzt dann nächstes Jahr die nächste Skulptur dazu.
Auf deiner Webseite sehe ich den König nur halb. Hat er auch Beine?
Ja, der hat Beine auch.
Wie hoch ist er?
Der ist 3,5 Meter oder so, 3,80 Meter. Also,
wenn du sagst, dass deine Skulpturen über die Jahre immer größer geworden sind, ist das so, ist das sowas wie eine Sucht, so wie das nächste Tattoo?
Ja, glaube ich tatsächlich. Also ich brenne für jede Skulptur extrem. Also es ist immer, wenn ich eine mache, dann ist das so dermaßen cool und mir taugt es extrem und dann ist irgendwann fertig und dann steht er vor und zittert nur noch, weil es mir extrem taugt und dann steht da eine 4-Meter-Skulptur und dann denke ich mir, boah, Cool wäre es, wenn eine doppelt so groß wäre. Und dann geht das nächste.
Gibt's da denn irgendwelche Grenzen bei der Größe? Also ab der man vielleicht sagt, so, das ist dann einfach zu viel Masse, das ist zu schwer, das ist nicht mehr zu handhaben? Obwohl, Freiheitsstatue, ne?
Ja, ist. Stimmt. Nach oben gibt es keine Grenzen. Also das. Na. Andere würden zwar sagen, also das. Ja, es ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden, sehr große Skulptur zu machen. Und es ist, wenn man jetzt dann so rein vom Praktischen her geht und was man dafür kriegen kann, weil Skulpturen zwischen, sag jetzt 1.000 und 5.000 Euro, da ist das Kundenklientel sehr, sehr groß. Oder da, das kann man gleich einmal warnen werden. Und wenn es dann wirklich eine Skulptur ist, wo du halt 30.000, 40.000 Euro Materialkosten hast und die was 10 Meter groß ist, da ist halt dann der Kundenstock schon ziemlich dünn gesät, was das Ganze jetzt, was jetzt kein Vorteil für mich ist, aber ich glaube, als Künstler muss man immer das machen, wo man sich selber sieht und nur dann kann man erfolgreich werden oder nur dann kann man es zu was bringen und das ist bei mir ganz klar die Größe.
Wenn du sagst, man kann es zu was bringen, wann würdest du sagen, du hast es zu was gebracht? Oder hast du schon?
Nein, habe ich nicht. Also ich habe schon viel erreicht für mein Alter. Also ich bin jetzt 23 und ich selber...
Entschuldigung, nein, ich wusste gerade nur mit 23 wusste ich noch nicht mal meinen Namen richtig zu schreiben.
Nein, ich bin sehr selbstkritisch und denkt man immer, mit dem Mütter müsste ich eigentlich schon viel mehr schaffen. Aber wenn ich halt dann mit anderen Leuten wieder schätze, dann sagen die halt, ja Martin, schau mal, was du jetzt dann gemacht hast und was du erreicht hast und was andere in der Mütter haben.
Ja.
Dann denke ich mir immer, ja, nein, das haut schon ungefähr hin. Aber ich will noch ganz, ganz viel erreichen. Also ich habe einige Ziele und die will ich schaffen.
Was für Ziele sind das? Die größte Skulptur Salzburgs? Nee.
Ja, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall schaffen. Ich will unbedingt auf jedem Kontinent eine Riesenskulptur haben. Ich will Skulpturen haben, die was wirklich so in die Menschheitsgeschichte eingehen. Also so Monumente, die was in Hunderten von Jahren noch dastehen und wo dann die Leute sagen, damals hat sich der Real irgendwas dabei gedacht.
Mount Rushmore nur aus Edelstahl.
Ja, irgendwas, aber das sind alles die Zukunftsvisionen und man sagt ja, man sollte groß denken und von dem her.
Ist das denn, also von allen Flausen im Kopf, die man dir da unterstellen mag, ist das theoretisch denn denkbar? Ja, oder? Also zumindest auf jedem Kontinent eine Skulptur stehen zu haben.
Ja, also ich denke schon. Ich gehe halt mal davon aus, aber mal schauen, irgendwann werde ich zurück zur Realität geholt werden und es wird nicht ganz so groß gehen, wie man denkt, aber auch wenn man sich seine Ziele ganz, ganz hoch steckt und dann auch nur 40% davon schafft, haben die 40% noch immer sehr viel, weil die Ziele so hoch gesteckt worden sind. Also.
Deine Ziele zu erreichen, gelingt dir das nur mit Stahl oder gibt es auch andere Werkstoffe, mit denen du arbeiten würdest oder tatsächlich auch arbeitest?
Aktuell tue ich eigentlich nur mit Stahl arbeiten. Also mit verschiedenen Stahlarten, weil Unitat, das ist ja aus mit lauter Edelstahlstäbe gemacht und die Fuge ist aus einem Bronzedraht, also mit einem Bronzedraht verschweißen, was sehr aufwendig war. Weil, ja, der Bronze, also es ist eigentlich, das ist nicht dazu da, dass man Bronze mit Edelstahl verschweißt. Okay. Es geht wirklich sau ungut. Und ja, das habe ich oft bereut unterm Machen, dass ich mich für das entschieden habe.
Ja, aber warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, es schaut cool aus. Weil's
geil aussieht, ja, okay. Stimmt schon.
Ja, man muss sich vorstellen, also der Edelstahl ist Silber und das Bronze ist so goldbraun, verfärbt sie bei ein paar Stellen grün oder gelb, ganz verschieden. Und man hat dann einmal rund um diese Skulptur sind es ca. 1200 Stäbe und dann hat man 1200 Mal diese Abwechslung zwischen Silber, Braun, Silber und diese andere Farbe. Und das schaut extrem cool aus. Also das, Da erkennt man dann auch als absoluter Laie, der noch nie in seinem Leben mit einem Schwarzgerät hantiert hat, dass das viel Arbeit ist.
Selbst auf dem Foto erkennt man das.
Ja, und das ist für mich auch was, was mir extrem viel gibt, weil Edelstahl halt so was Ewiges hat. Das rostet nicht und ich weiß, dass diese
Weißer Biber.
Skulptur
Ich komme langsam dahinter, was dich treibt.
ja, diese Skulptur steht halt in Hunderten von Jahren auch noch da. Und ja, das ist irgendwie was, wo man sich selber so in irgendwie unsterblich machen probiert. Ja.
Was mit anderen Materialien nur sehr schwer geht, mit, je nachdem, wie fies der Kunststoff ist, den man benutzt, könnte das auch noch funktionieren. Hast du denn schon mal über andere Materialien überhaupt nachgedacht?
Ja,
Also Holz
habe
wäre so
ich.
das Erste, worauf man vielleicht kommt, ne? Holz mit
Ja.
der Kettensäge bearbeiten.
Also, ich weiß nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Wäre auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung und werde ich bestimmt auch mal machen, dass ich mit anderen Materialien hantiere. Aber zur Zeit noch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwann kommt man sicher vor, jetzt ist es soweit, aber das ist noch nicht.
Mal von Unitatis weg, beziehungsweise, also wenn ich mir Unitatis angucke, die beiden Hände, das ist ja eine sehr raue Skulptur eigentlich. Dann hast du noch ein Ding gemacht, das nennt sich Wächter des Nirvanas, beziehungsweise sind das zwei Skulpturen, die sind glatt und glänzen. Wie hast du das gemacht? Also, weil die sind, ich vermute, die sind auch einfach aus Stäben, aus deinem
Ja,
Standardstab geschweißt, ne?
das sind eigentlich die genau gleichen Stäbe wie bei Unitatis, nur dass mit Edelstahl verschweißt sind. Und dann haben sie elektropoliert worden. Jetzt dann schaut das aus wie Chrom. Aber die zwei Wächter des Nirvanas, weil wir ja vorher erwähnt haben, dass man beim Feiern und Fortgehen Kunden auftreibt, das war zum Beispiel ein Projekt, das rein nur beim Feiern was worden ist.
Kann das, ne, Moment mal, das ist Edelstahl. Kann das rosten? Kann da was oxidieren? Oder bleiben die immer so glänzend? Oder wird das irgendwann wie so der Mofa-Lenker, so Flugrost?
Nein, also dadurch, dass elektropoliert worden hat, ist die Oberfläche extrem glatt und da kann sich der Rost nicht wirklich gut anhalten. Das Einzige, was gefährlich ist, wenn im Winter beim Streuen und so ein Salz oft draufkommt, das nagt an dem Ganzen. Aber rein vom Wasser her kann nichts kaputt werden oder kann nichts oxidieren.
Also du unterscheidest ja zwischen Auftragsarbeiten und Eigenkreationen. Machst du als Auftragsarbeiten überwiegend Sachen, auf die du nicht selber gekommen wärst, oder ist das trotzdem immer
Ach so,
dein?
nein, es ist eigentlich immer eine Eigenkreation. Nur halt bei einer Auftragsarbeit ist im Vorhinein der Kunde und der Preis fixiert. Aber es ist ja der Kunde, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine gemacht, die was eh im Video ist, was Hornbach auch gedreht hat. Dort, das ist auch eine Auftragsarbeit und dort hat der Kunde relativ genaue Vorstellungen gehabt, wie die Skulpturen werden sollte, ungefähr halt. Und nachher haben wir auf diese gekommen. Bei anderen Arbeiten oder bei den meisten anderen Arbeiten gebe ich Entwürfe, weil der Kunde keine Ahnung hat, was er haben will, zumeist keine Ahnung hat. Und ja, dann kommen ein paar Entwürfe und dann wird es hoffentlich oder zum Glück oft der Auftrag.
Hast du alle deine Werke verkauft?
Nein, es ist eine Skulptur, Arbitrium, diese ist absolut unverkäuflich. Das ist für mich persönlich eine sehr wertvolle Skulptur und ein paar andere auch noch, also die, was bis jetzt noch keinen Kunden gefunden haben. Und ja, aber so viel habe ich eigentlich nicht, weil es war gerade erst mal, wo mir jemand gefragt hat, ob ich ihm was ausstellen kann, weil das war eine Kunstmesse und ich hätte irgendwas ausstellen sollen, habe aber einfach nichts gehabt, was ich ausstellen hätte können, weil zur Zeit einfach, also die war mit dem letzten Jahr sehr beschäftigt mit der großen Skulptur und ja, bin nicht recht dazu gekommen, dass ich andere Ausstellarbeiten mache.
Mit 17 hat das angefangen, hast du gesagt. Was wäre aus dir geworden, wenn deine Freundin diesen Löwenkopf nicht als gutes Geschenk angesehen hätte, sondern gesagt hätte, was soll denn der Scheiß, geh mir weg.
Hirschkopf.
Hirschkopf, Verzeihung.
Ja, das war eigentlich, war nicht so schlimm, weil sie hatten dann im Endeffekt gar nie bekommen. Weil es war eigentlich, dann war der Moment, dass ich gewusst habe, das ist was Cooles. Und ich weiß nicht, ob bei euch der Marcel Hirscher bekannt ist, der Skifahrer.
Nee, mir jedenfalls nicht.
Ist in Österreich eine ganz große Persönlichkeit, weil der, ich weiß nicht, ich glaube, 8-mal hintereinander einen gesamten Weltcup im Skifahren gewonnen hat und ein absolutes Ausnahmetalent ist. Und der kommt aus einer Gemeinde, was in der Nähe von der ist, wo ich lebe, und er heißt halt Marcel Hirscher, Hirsch. Mhm. Jetzt war es irgendwie ein bisschen so auf der Hand. Und der Papa hat dann damals gesagt, ja, geh zur Gemeinde und frag, was schenken die an Hirscher. Und so habe ich dann mit, weiß nicht, 17, glaube ich, war ich ungefähr, meinen ersten Auftrag gekriegt, für einen Marcel Hirscher so einen Hirschkopf zu machen. Und das war halt dann bei uns ein großes Ding. Und so bin ich dann die ersten Male in die Zeitung gekommen. Und ja, und dann sind die ersten Aufträge gekommen.
Und wenn
aber das war eigentlich nicht wichtig, was die damalige Freundin über das ganze Projekt gesagt hat.
Wenn das nicht passiert wäre alles, was wäre aus dir geworden? Gab es schon so einen alternativen Werdegang? Ich werde Feuerwehrmann oder so?
Nein, also ich habe ja eine Ausbildung, also ich habe HDL gemacht für Maschinenbau, die habe ich auch fertig gemacht.
HDL? Was?
Höhere Technische Lehranstalt. Da habe ich dann einen Maschinenbauingenieur. Und ja, die habe ich fertig gemacht und das ist eine sehr jobsichere Branche. Also ich hab schon eine Ausbildung, aber für mich war es immer klar, dass ich selbstständig werden will. Also ich wollte schon immer mein eigenes Ding durchziehen und habe nur nicht genau gewusst, in welche Richtung das gehen wird. Und das mit der Kunst ist dann eigentlich ein bisschen zufällig gekommen und ja, hat sich dann ganz cool entwickelt und habe ich dann auch gemerkt, dass das was ist, was mir Spaß macht. Das, was wir mit der HDL angefangen haben, noch überhaupt nicht so war. Also ich war früher überhaupt nicht künstlerisch talentiert.
Mhm. Das heißt, es gab gar nichts, was raus musste, sondern...
Nein, überhaupt nicht.
Ja, aber muss ja, sonst würde ja nichts rauskommen.
ich weiß es selber nicht genau. Also es hat sich irgendwie so ergeben. Und auch aufgrund dessen, weil mein Bruder hat, also der ist auch selbstständig und hat auch sehr Startup gegründet, der baut mit der Firma Dreikant so Tische im eher Luxusbereich und im sehr hochwertigen Bereich. Und für mich war es immer sehr hart, weil das hat er mit seinen zwei besten Freunden gemacht, diese Firma. Und ich habe gewusst, sie haben bei uns daheim in der Werkstatt und ziehen sie da ein Business auf und ich muss oben hocken und lernen für die nächste Mathematikprüfung. Das war immer ganz, ganz hart für mich. Aber für mich war viel gewinnt und so bin ich dann schon durchgekommen. Und ja, so hat mich das extrem begeistert, wenn ich mir irgendwie meine Firma aufbauen habe können. Und die Kunstbranche ist einfach extrem spannend. Also das glaubt man selten wer von meinen Freunden oder so, der da ist, oder generell in meinem Umfeld ist keiner irgendwie im künstlerischen Bereich tätig. Und jeder denkt sich, ja, so der Künstler, aber die Kunstszene ist einfach so extrem vielfältig und da sind so extrem coole Persönlichkeiten da. Und ja, das hat mich fasziniert und ich denke, das ist eine Challenge und eine Aufgabe, dass ich mir in einer Branche, wo ich keine Ahnung habe, wie die funktioniert und wo ich ein kompletter Neuling bin, mal probieren, einen Namen aufzubauen und mich dort irgendwie aufarbeite. Und ja, da bin ich jetzt gerade dabei.
Wenn das nicht klappt, was machst du dann? Maschinenbau.
Ich gehe nicht davon aus, dass es nicht klappt. Nein, keine Ahnung, ich habe nicht wirklich eine Alternativlösung. Aber ja.
Was dich da ja dann am Ende dann doch wieder zum Künstler macht, selbst wenn du meinst, du wärst künstlerisch nicht interessiert gewesen.
Ja, ich denke, ich war schon immer künstlerisch interessiert, aber ich habe es Ich habe es nie gemerkt oder es war mir nie bewusst, dass mir das was gibt, wenn ich da Skulpturen baue. Also das war irgendwann dann mit 15, 16 ist das gekommen und ja, so hat es dann entwickelt.
Wenn du sagst, dass es dir was gibt, Skulpturen zu bauen, kannst du das, was es dir gibt, in Worte fassen?
Ich weiß es nicht genau. Also ich denke, das ist wie, wenn ich ein begeisterter Läufer bin und ich nehme mir ewig vor, ich will die 10 Kilometer in 40 Minuten schaffen oder in 35, keine Ahnung. Und irgendwann bin ich so weit, dass ich es schaffe, dann ist das geil, dann ist das was lässig ist. Oder ja, das sind so Gefühle, wenn man irgendwas schafft, wenn man irgendwas erreicht, wenn man irgendwas tut, was einem einfach eine Freude macht. Und genau so ist es bei mir, bei meinen Skulpturen. Wenn
Erfolgserlebnis,
ich
dass du fertig geworden bist.
Vollgas. Also das ist, weil ich habe sie ja im Kopf, die Skulptur, und das ist ja dann ein langer Fertigungsprozess. Und der ist nicht, also das ist keine schöne Arbeit. Das ist wie aktuell, weil bei uns ist relativ kalt und ich habe jetzt eine neue Werkstatt, die was sehr groß ist, um meine Skulpturen da reinzubringen, wo keine Heizung ist. Und dann arbeitet man da 400 Stunden an einer Skulptur. Und das sind halt 400 Stunden, wo man einen Stab biegt, hinhält, abschneidet und anschweißt. Und das ist halt sehr, sehr, sehr monoton. Und beim Ausschweißen das Gleiche. Da sitzt man da in der Kötten und dort schweißen. Und das von der Früh bis auf die Nacht. Und ja, das sind halt so Sachen oder das sind Arbeiten, die nicht angenehm sind und auch nicht spannend sind. Aber das Erfolgserlebnis, was ich dann habe, wenn ich vor der fertigen Skulptur stehe, das macht einfach alles wieder weg. Und ich glaube, also ich weiß, dass das einfach was Besonderes ist, weil an anderen gibt es jetzt nicht so viel, wenn er vor der fertigen Skulptur steht. Und ich, ja, für mich ist das halt einfach alles.
Und obwohl es alles ist, wird es nie reichen, oder?
Für einen Moment auf jeden Fall. Aber ich blicke dann immer wieder nach vorne und habe das nächste Ziel und das nächste Ziel und brenne wieder für was Neues und so geht es dann immer weiter.
Wie lange hältst du es denn aus, nicht zu arbeiten an deiner Kunst?
Nicht lang. Na, das ist wirklich. Also dadurch, dass man ja selbstständig ist, gibt es ja nicht irgendwie sowas wie ein Wochenende oder ein Feiertag, weil an und für sich ist ja jeder Tag gleich. Weil, ja, ja, man tut halt immer irgendwie arbeiten. Und bei mir ist das letzte Mal, war jetzt im Oktober, bin ich mal 2 Tage nach Spanien geflogen. Und da war dann wirklich, also es waren so 2 Tage, gar nichts da für die Firma. Und dann habe ich gedacht, boah, bin ich froh, wenn ich wieder im Werkstatt bin. Also das sind so, ja, ich halte es natürlich auch länger aus, aber ich bin halt dann wieder extrem gern beim Arbeiten.
Was passiert denn? Also, du hast eben beschrieben die Monotonie des Biegens, Schneidens und Schweißens. Und das ist ja nicht nur monoton, das ist ja wahrscheinlich auch entsetzlich anstrengend, weil Edelstahl ist nicht leicht, selbst wenn es nur ein kleiner Stab ist. Was passiert in deinem Kopf währenddessen?
Anstrengend, es ist eigentlich das. Körperlich ist es nicht sehr anstrengend,
Okay.
weil ich habe jetzt meine Techniken und ja, man muss nur, das Einzige ist, dass die Handgelenke muss man immer ein bisschen schonen und aber das ist etwas, halt wo man reinkommt mit dir. Aber das Anstrengende ist eher im Kopf. Also dass man wirklich, wenn man allein ist, wenn es kalt ist und man muss halt einfach an dem Teil arbeiten, das ist sehr, ja, eine Kopfsache.
Aber was passiert in deinem Kopf währenddessen? Weil, wenn du unter 10 Stunden am Tag oder sowas, biegen, schneiden, schweißen, biegen, schneiden, schweißen, oder biegen, 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 schneiden, 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 schweißen, schweißen, schweißen. Es unterscheidet sich ja wenig von am Fließband stehen und Schraube, Schraub zu machen, außer dass das Fließband von jemand anderem motiviert wird als von dir selbst.
Ja, schwer zu sagen. Es ist im Kopf geht manches Mal viel, manches Mal nicht viel vor. Ich habe ganz viel Zeit zum Nachdenken. Also ich tue ganz viel Musik hören. Musik ist für mich ganz, ganz wichtiger Motor. Podcasts hören wir manches Mal, was mich extrem beflügelt. Also das habe ich bei der großen Skulptur extrem viel gehört, so Lebensgeschichten, was ich vom Elon Musk oder so, irgendwelche Erfolgsgeschichten, weil wenn wer anderer Erfolg hat oder wenn wer anderes sich was aufbaut, das gibt mir auch extrem viel und dann bin ich wieder motiviert. Und so, ja, ich denke über ganz viele Sachen nach. Und ich baue mir halt Szenarien aus über alles Mögliche. Ja, ganz verschiedene, das sind private Sachen, das sind firmentechnische Sachen. Und ja, so handelt man sich durch den Tag.
Und was du dir dann ausdenkst, führt das dann auch immer zu Skulpturen? Oder würde das immer zu Skulpturen führen, wenn die mit ein bisschen weniger Zeitaufwand hergestellt werden könnten?
Ja, verschieden. Wenn ich mir irgendwie firmentechnische Sachen durchdenke, dann auf jeden Fall. Weil ich denke an meine Kontakte durch, wem kenne ich und wer will was und das und das. Und dann stelle ich mir halt die Person in meinem Kopf vor und wie denkt der und wie tickt der und was gefällt dem. Und dann baue ich mir irgendwie so eine Skulptur zusammen. Und eine Skulptur hat ja also zwischen 1000 Variationen und dann baue ich es mir irgendwie zusammen und irgendwann habe ich es dann im Kopf. Und dann muss ich es noch halbwegs auf Papier bringen, dass es der andere vorstellen kann und dann wird es hoffentlich ein Auftrag. Und wenn es keiner wird, dann bin ich meistens eher so heiß auf die Skulptur, dass ich es trotzdem mache. Also, ja.
Wenn jetzt die Unitatis auf Weltreise geht, reist du dann eigentlich mit oder geht einfach nur die Skulptur auf Weltreise und du arbeitest?
Nein, ich möchte schon mitreisen. Also, zur Enthüllung zumindest. Weil die Skulptur wird ja dann ein Jahr immer dort stehen. Und das ist jetzt der Plan mit einem Jahr immer. Und es sollte natürlich immer eine große Enthüllung geben oder eine große Eröffnungsfeier und dann natürlich eine Verabschiedungsfeier. Und zwischendrin kommt ganz darauf an, wo es hinkommt. Also wenn es europaweit ist, nachher ist jetzt nicht die große Problematik, dass man mal hinfährt oder fliegt. Aber wenn es dann Richtung Amerika oder Afrika geht, nachher schon ein bisschen was anderes.
Und ich habe dich richtig verstanden, wo sie als nächstes stehen wird, nach dem ORF, verrätst du noch nicht.
Das ist noch, wird noch nicht verraten.
Martin Rehrl, vielen Dank.
Ich sag danke.